Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
In der deutschen Wirtschaft läuft's mega schlecht. Gleichzeitig ist sie aber im vergangenen Jahr zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen. Wie kann das sein? Und ist das nicht am Ende ein Widerspruch? Unter anderem das klären wir heute in unserer aktuellen Folge. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, hallo ihr da draußen. Ja, erstmal, glaube ich, Etienne, müssen wir uns bei euch entschuldigen, denn wegen eines technischen Fehlers beim Upload ist leider in der letzten Folge der Schlussteil abgeschnippelt worden. Ausgerechnet darin hatten wir ja über die aktuell hochinteressanten Sparmöglichkeiten beim Gastarif gesprochen.
Und ihr habt uns zum Glück darauf aufmerksam gemacht und deswegen ist jetzt seit dem Wochenende die komplette Folge nochmal online. Danke, dass ihr auch so aufmerksam wart. Also gern nochmal reinklicken, wenn euch das Thema interessiert hat. So, Raimund, jetzt aber dann zum heutigen Thema.
Ja. Viele von euch haben wahrscheinlich ihren Augen nicht getraut, als sie letzte Woche gelesen haben, dass Deutschland im Jahr 2023 mit seiner Wirtschaftsleistung Japan überholt hat und jetzt hinter den USA und China auf Platz 3 der Weltrangliste liegt. Dabei hatten wir doch vorher überall gehört, unsere Wirtschaft sei im letzten Jahr geschrumpft und wir wären international sogar bei den Schlusslichtern.
Ja, und wir klären jetzt, beziehungsweise gleich, wie das alles zusammenhängt, weil es echt total spannend ist. Aber vielleicht, Raimund, lass uns kurz erstmal auf einen zentralen Begriff eingehen, der dabei eine wichtige Rolle spielt und den wir auch insgesamt immer wieder hören und selbst auch verwenden, das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP, das BIP. Also was genau versteht man darunter?
Ja, das ist tatsächlich die entscheidende Größe, an der man die Wirtschaftsleistung misst. Es ist der Wert aller in einem Land hergestellten Güter und erbrachten Dienstleistungen, bezogen auf einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall also auf ein Jahr. Ich vergleiche das gerne mit einem riesengroßen Kuchen, der in einem Jahr von allen Leuten gebacken wird. Dabei ist natürlich klar, dass Länder mit einer großen Bevölkerung im Vorteil sind. Dort können ja viel mehr Menschen beim Kuchenbacken mitmachen als in einem Land, in dem nur weniger Leute leben. Und deshalb liegen die USA und China mit ihrer hohen Bevölkerungszahl ja auch an der Spitze in der Welt.
Wobei die Größe der Bevölkerung ist ja nicht alles.
Genau. Es kommt auch noch darauf an, wie weit entwickelt und industrialisiert so ein Land ist. Sprich, mit welcher Technik und mit welchen Hilfsmitteln dieser Kuchen gebacken wird. Man mit einer Teigmaschine zum Beispiel und einem modernen Backofen, da schafft man halt mehr, als wenn man alles mit der Hand verrühren und überm Feuer backen muss. Obwohl also in China viel mehr Menschen leben als in den USA, liegt die chinesische Wirtschaftsleistung eben nur auf Platz 2 hinter der der Amerikaner.
Ja, beim BIP gibt es jetzt keinen Kuchen, den man anfassen oder essen kann, sondern am Ende gibt es ganz trocken nur Zahlen. Aber wie misst man das BIP denn genau?
Richtig, da gibt es im Prinzip verschiedene Methoden, die sind auch alle nicht so einfach. Eine Methode, die geht zum Beispiel von der Frage aus, was wurde in einem Land eigentlich verdient? Man nimmt also alle Löhne und alle Unternehmensgewinne und rechnet die zusammen und dann bereinigt man noch um ein paar andere Positionen. Aber bis ins letzte Detail jedenfalls ist das genaue Messen so gar nicht möglich. Da muss man dann auch mal was schätzen, das ist klar.
Ja, okay. Aber am Ende errechnen die Statistiker eine Zahl und die ist dann im letzten Jahr für Japan offenbar kleiner ausgefallen als für Deutschland. Als Grund dafür haben wir ja überall gelesen, die Schwäche des Yen sei schuld daran. Stimmt das denn? Und also wie hängt es zusammen?
Also es stimmt, aber es ist nach meiner Einschätzung nur die halbe Wahrheit, weil dabei ein wichtiger Faktor außer Acht gelassen wird. Aber richtig ist erstmal, dass der Yen letztes Jahr sehr schwach war, klar. Und das heißt, das japanische BIP, das ja ursprünglich in Yen ausgerechnet wurde, das wurde zu einem sehr, sehr ungünstigen Kurs dann umgerechnet.
Und warum ist das nur die halbe Wahrheit?
Ja, weil man noch was anderes berücksichtigen muss. Die japanische Wirtschaft, die ist nämlich im letzten Jahr gewachsen. Und zwar immerhin um fast 2%. Da kann man aus unserer Sicht in Deutschland ja richtig neidisch werden, weil wir ja Nullwachstum hatten. Offiziell gab es bei uns sogar ein kleines Minus von 0,1%. Na, da fragt man sich schon, Yen-Schwäche hin oder her. Wie kann das eigentlich sein, dass eine Wirtschaft mit keinem Wachstum eine Wirtschaft überholt, die fast um 2% wächst?
Ja, und wir beide haben, glaube ich, letzte Woche auch in der Telebörse drüber gesprochen bei uns bei NTV. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt es ja auch daran, dass die deutsche Wirtschaft eigentlich gar nicht geschrumpft ist, richtig?
Genau. Telebörse gucken lohnt sich also. Auch unsere Wirtschaft ist nämlich gewachsen, recht kräftig sogar, und zwar bevor die Statistiker die Inflationsrate rausgerechnet haben. Da gab es im letzten Jahr ein Wachstum von mehr als 6% und das BIP stieg sogar auf ein Rekordhoch. Zum ersten Mal in der Geschichte hat es die Marke von 4 Billionen Euro geknackt. Auch das hat also dazu beigetragen, dass wir Japan überholen konnten. Denn bei der Rangliste werden ja immer die tatsächlich ermittelten BIPs verglichen und nicht die, bei denen im Nachhinein die Inflation rausgerechnet wurde.
Ja, was uns wieder zur Frage bringt, welche Betrachtungsweise jetzt am Ende die richtige ist. Also die tatsächlichen BIP-Zahlen zu nehmen oder die inflationsbereinigten?
Ja, Beide haben durchaus ihre Berechtigung, das ist gar keine Frage. Ich aber plädiere dafür, die tatsächliche BIP-Entwicklung nicht auszublenden, wie das ja leider viele tun, die nur die inflationsbereinigten Zahlen betrachten. Wenn man nämlich das tut, dann versteht man zum Beispiel nicht, warum an der Börse der DAX gerade auf Rekordkurs sein kann, während gleichzeitig die Wirtschaft ja schwächelt. Dann ist man ja versucht zu denken, die Börse, die habe sich vom tatsächlichen Wirtschaftsgeschehen abgekoppelt. Wenn man aber weiß, dass dem Rekord-DAX auch ein Rekord-BIP gegenübersteht, dann wird die Sache, glaube ich, verständlicher. Dann auch der DAX, das ist auch ganz klar, der ist nicht inflationsbereinigt.
Mhm. Und diese Rangliste, also wenn wir sie jetzt haben, der größten Wirtschaftsnation, wie wird es denn da weitergehen, auch mit Blick auf die deutsche Wirtschaft? Also kann Deutschland diesen dritten Platz dann halten?
Nee, also langfristig auf keinen Fall und auch schon kurzfristig ist das eine richtig knappe Sache, denn der Abstand zu Japan, der ist so gering, dass die Asiaten schon dieses Jahr wieder die Nase vorn haben könnten, je nachdem, wie sich Wechselkurse und nominales BIP eben in unseren beiden Ländern entwickeln. Und wenn man dann noch weiter in die Zukunft schaut, dann dürfte Indien an beiden vorbeiziehen, also an Deutschland und an Japan. Die Inder, die holen derzeit ja mächtig auf und haben vor kurzem erst Großbritannien von Platz 5 in der Weltrangliste verdrängt. Und wenn man ganz langfristig mal schaut, dann hat auch Indonesien zumindest ganz große Pläne, wo letzte Woche ja ein neuer Präsident gewählt wurde. Noch liegen die Indonesier zwar weit, weit hinten auf Platz 16 der Welt-BIP-Liste, aber auf Sicht von Jahrzehnten, da wollen sie zumindest in die Spitzengruppe vorstoßen. Schauen wir mal, ob es ihnen gelingt.
Spannende Rohstoffe, die es da gibt. Absolut wichtig aus europäischer Sicht. Aber lass uns auf eine zweite interessante Nachricht der vergangenen Woche schauen. Wirtschaftsminister Habeck hat ja angekündigt, dass die Regierung ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf nur noch 0,2% senkt. Seine zentrale Begründung ist das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zur Schuldenbremse. Es wirke wachstumshemmend, hat Habeck gesagt. Und er bezeichnet gleichzeitig auch die Wirtschaftslage als dramatisch schlecht. Wie kommt ausgerechnet ein Wirtschaftsminister dazu, so Pessimismus am Ende zu verbreiten? Also müsste er nicht eher optimistisch sein oder ist er einfach nur ehrlich?
Ja klar, das wäre eigentlich seine Aufgabe. So hätte es zumindest der legendäre Wirtschaftsminister Ludwig Erhard aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gesehen. Viele von euch kennen den nicht mehr, ganz klar. Aber es war tatsächlich eine Persönlichkeit, die auch Deutschland damit geprägt hat nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich gesehen. Und der meinte, Wirtschaftspolitik ist zur Hälfte Psychologie und außerdem sagt er, es ist immer noch besser, die Wirtschaft gesund zu beten, als sie tot zu reden. Und was Habeck jetzt macht, das wäre demnach eher die Wirtschaft tot zu reden. Aber er verfolgt, und das ist eigentlich auch klar, damit einen Zweck. Und den deutet er mit seinem Hinweis auf das Karlsruher Urteil an. Habeck hat ja vor kurzem mit dem Vorschlag überrascht, ein sogenanntes Sondervermögen einzuführen, um damit die Wirtschaft anzukurbeln. Gemeint sind damit ganz klar natürlich Sonderschulden, die nicht unter die Schuldenbremse fallen, ähnlich wie ja die Sonderschulden für die Bundeswehr. Allerdings müsste er davon ja noch die Koalitionspartner FDP überzeugen und dann auch noch die Unionsfraktion im Bundestag, weil er dafür eine Zweidrittelmehrheit bräuchte. Und für diesen Zweck, da muss er die Lage natürlich möglichst dramatisch darstellen, das hat er getan. Und er hat deshalb noch mahnend hinzugefügt, so, liebe Leute, so können wir nicht weitermachen.
Aber bisher stößt er damit bei der FDP und auch bei der Union auf taube Ohren. Wie wird es da jetzt weitergehen?
Naja, interessant ist ja, dass alle sich im Prinzip darin einig sind, dass für die Wirtschaft was getan werden müsste. Nur über das Wie und über die Frage, wo das Geld dafür herkommen soll, da gibt es tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Ich gehe davon aus, dass es irgendeinen Kompromiss geben wird. Wie der genau aussehen wird, das muss ich natürlich noch zeigen.
Und was heißt es jetzt für das BIP in diesem Jahr? Also nicht nur Habeck hat sich ja jetzt so pessimistisch gezeigt, sondern auch die Wirtschaft selbst, zum Beispiel die Deutsche Industrie- und Handelskammer, DIHK, hat vor der größten Wirtschaftskrise seit 20 Jahren gewarnt.
Also grundsätzlich gilt natürlich auch für solche Warnungen, dass damit ein bestimmter Zweck verfolgt wird. Selbstverständlich will die Wirtschaft von der Politik möglichst viel Unterstützung haben, in welcher Form auch immer, und dafür kann es natürlich sehr hilfreich sein, die Lage ebenfalls möglichst dramatisch darzustellen. Also das muss man auch berücksichtigen.
Ja, und was das BIP betrifft?
Naja, da kann ich zwar auch nicht in die Zukunft gucken, bin aber gar nicht mal so pessimistisch. Und dabei kommt auch wieder die nominale BIP-Entwicklung ins Spiel, also die vor Inflationsabzug, bevor man Inflation jetzt herausrechnet. Die liefert ja immer die Ausgangswerte. Und dieses BIP, das hat sich seit 1950 immer in eine Richtung bewegt, und zwar nach oben, egal, ob gerade Inflation geherrscht hat oder nicht. Und ich vergleiche das mit einem riesigen Tanker, der ja auch kaum von einem Weg abzubringen ist, den er mal eingeschlagen hat. Nur wenn überraschende, außergewöhnliche Ereignisse auftreten, dann stoppt dieser Tanker abrupt. Deshalb ist es seit 1950, ich habe das mal nachgeguckt, es auch nur in 2 Jahren vorgekommen, dass das tatsächliche BIP zurückgegangen ist, nämlich in der Finanzkrise 2009 und in der Corona-Krise 2020. Das waren also diese unvorhersehbaren Ereignisse. In allen anderen Jahren, da ist das nominale BIP gestiegen.
Ja, du sagst es ja selbst, unvorhergesehen, das heißt, sowas kann man ja im Prinzip gar nicht einplanen.
Genau, deswegen müssen wir es jetzt auch mal außen vor lassen, ne, was da passiert. Ich gehe deshalb davon aus, dass das BIP auch in diesem Jahr weiter zulegen wird, wenn es nicht zu sowas kommt, sowas Unvorhergesehenem. Vielleicht wird es nicht mehr um mehr als 6% zulegen wie im letzten Jahr, aber ich denke doch um einen ansehnlichen Prozentsatz. Und wenn man dann zugrunde legt, dass von diesem Wachstum eine wesentlich geringere Inflationsrate abgezogen wird als letztes Jahr, alle Etienne gehen davon aus, dass die Inflation fallen wird in diesem Jahr, dann sehe ich tatsächlich die realistische Chance, dass unterm Strich mehr Wachstum rauskommt als die von Habeck prognostizierten 0,2%.
Und ich sehe die realistische Chance, dass wir auf jeden Fall über das Ergebnis sprechen werden und dann nochmal rekapitulieren können, ob und warum es dann tatsächlich so gekommen ist. Schönen Dank erstmal, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ihr da draußen fürs Zuhören und gerne her mit eurer Meinung. Also was denkt ihr über das Wirtschaftswachstum in Deutschland? Seht ihr das so schwarz, wie es teilweise gemalt wird? Oder könnt ihr das nachvollziehen, dass man da eigentlich auf einem guten Weg ist, womöglich? Und was sagt ihr zum Vergleich mit Japan? Schreibt uns gerne. brichter@ntv.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und wie immer, vielen Dank vorab fürs Schreiben und wir freuen uns auf eure Meinung.
Ja, genau. Eure Stimmung würde uns auch mal interessieren. Seid ihr jetzt eher pessimistisch oder eher optimistisch? Ist das Glas eher halb voll oder halb leer? Also ich bin gespannt auf eure Zuschriften. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.
Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.